Vor genau 40 Jahren haben Elka und ich in der Baptistengemeinde in Salzburg geheiratet. Ihr seht, da waren wir noch jung und schön. Jetzt sind wir nur noch und. Es war ein wunderschöner Gottesdienst. Schöne Musik, schöner Blumenschmuck, schön angezogene Menschen, schöne Worte und eine wunderschöne Braut. Könnt ihr sehen. Und als der Pastor seine Traupredigt begonnen hat, gab es erstmal großes Gelächter. Denn er predigte über 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Tolle Verheißung für eine Ehe, ne? Wir brauchen ein ganzes Leben lang nicht mehr zu streiten. Das erledigt Gott für uns. Alle Ehepaare dort im Raum und auch hier wissen, dass das ein frommer Wunsch ist. Warum wir damals auf diesen Trauspruch gekommen sind, weiß ich nicht mehr so genau. Da müsst ihr Elka dann fragen. Die merkt sich solche Sachen viel besser wie ich. Aber es ist natürlich eine wunderbare Zusage für eine Ehe. Aber auch darüber hinaus für ein ganzes Leben und auch für die Arbeit im Reich Gottes. Und wir haben in diesen 40 Jahren, die wir jetzt zusammen sind und auch gemeinsam Gemeindearbeit machen und auch studiert haben, zwischendrin noch mal kurz, erlebt, dass Gott diese Zusage einhält. Manchmal aber auch nicht. Interessant ist aber der Hintergrund dieses Bibelwortes. Wo kommt es her? Was ist da eigentlich passiert damals? Und ich lese aus 2. Mose 14, ab Vers 1. Da befahl der Herr Mose folgende, oder da gab der Herr Mose folgende Anweisung. Befiehl den Israeliten umzukehren und am Meer östlich von Pi-Hahirot zwischen Migdol und dem Meer gegenüber vom Baal-Zephon zu lagern. Dann wird der Pharao denken, ihr hättet euch in der Wüste verirrt und läuft ziellos im Land umher. Ihr merkt, wir sind beim Auszug aus Ägypten. Da findet es statt. Und Gott sagt weiter, ich will das Herz des Pharao noch ein weiteres Mal hart machen, sodass er euch nachjagen wird. Ich will meine Größe und Macht am Pharao und seinem ganzen Heer zeigen, damit die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Und so machten die Israeliten es dann auch. Als dem König von Ägypten mitgeteilt wurde, dass die Israeliten geflohen waren, änderte er und seine Minister ihren Sinn. Wie konnten wir nur diese israelitischen Sklaven ziehen lassen, fragten sie sich. Der Pharao ließ seinen Streitwagen anspannen und brach mit seinen Kriegern auf. Und er nahm 600 der besten ägyptischen Streitwagen sowie alle übrigen verfügbaren Streitwagen Ägyptens mit, bemannt mit den besten Kriegern. Der Herr hatte das Herz des Pharao hart gemacht. Und so jagte dieser den Israeliten nach, obwohl sie das Land kampfbereit verlassen hatten. Und so jagte das ganze Heer der Ägypter, alle Pferde, Streitwagen, Reiter und Krieger des Pharaos ihnen nach. Bei Pi-Hahirot gegenüber von Baal-Zephon holten sie die Israeliten ein, die dort ihr Lager aufgeschlagen hatten. Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Mose jedoch warfen sie vor, hast du uns etwa hergebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns denn das angetan und uns aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir möchten den Ägyptern dienen. Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Doch Mose sagte zum Volk, fürchtet euch nicht. Wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Und dann unser Trauspruch, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist eine heiße Geschichte. Und wahrscheinlich will keiner von uns das erleben, was die Israeliten erlebt haben. Ne? Vor sich das Meer, hinter sich das ägyptische Heer mit seinen Elitetruppen. Auch wenn sie sehr viele waren, Sie hätten keine Chance gehabt. Eine ausweglose Situation. Wer hätte denn schon ahnen können, was dann passiert, dass sich das Meer spaltet, dass das Volk durchgehen kann, dass die Ägypter hinter ihnen her jämmerlich ersaufen, weil das Meer wieder zurückgekommen ist. Das hat sicher niemand auf dem Schirm, dass sowas passieren wird. Aber einer hat es auf dem Schirm, nämlich Gott. Aber die Israeliten, die hatten ordentlich, wie man heute so schön sagt, Muffensausen. Wenn mir die Muffe geht, einige von uns wissen, was eine Muffe ist. Ich bin kein Installateur und kenne mich da nur sehr rudimentär aus, aber ich weiß, dass eine Muffe ein Bauelement ist, mit dem man zwei Rohre verbinden kann. Oder mit dem man ein Rohr am Ende abdichten kann. Diese Redewendung, wenn mir die Muffe geht, bezieht sich auf so ein Ding, auf eine Endmuffe. Wenn die Muffe hält, bleibt das Rohr am Ende dicht. Wenn die Muffe aber geht, steht alles unter Wasser. Und wenn man es ganz genau nimmt, diese Redewendung bezieht sich auf den Muskel bei unserem Endrohr im Körper. Ich überlasse es eurer Vorstellung. Aber alle kennen wir das und wissen das, dass Angst unsere Verdauung fördert. Und dann passieren schon mal so interessante Dinge. So ein Muffensausen hatten die Israeliten, mit Sicherheit. Sie hatten Todesangst. Warum sollen wir hier sterben? Warum? Das hätten wir auch in Ägypten haben können. Dann hätten wir nicht uns diese mühselige Wanderung antun müssen, auf die du uns da geführt hast, Mose. Ach, der Mose. Immer ist er schuld. An allem, was da in der Wüste passiert, ist immer der Mose schuld. Interessant, ne? Mose sagt, fürchtet euch nicht. Und er sagt es im Auftrag Gottes. Hinter ihnen das Heer des Pharao, vor ihnen das Wasser, das Meer. Zunächst natürlich vielleicht dieses tolle Gefühl, raus aus der Sklaverei, so ein paar Tage Hochgefühl, endlich sind wir sie los, diese Ägypter. Und jetzt gibt es kein Vor und kein Zurück. Mose, Hilfe, tu was! Der arme Mose hatte wahrscheinlich auch keine Idee, was da jetzt zu tun ist. Aber er verweist das Volk an den, der eine Idee haben könnte, nämlich an Gott. Fürchtet euch nicht, wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Fürchtet euch nicht, ist gleichbedeutend mit denkt dran, Gott ist auch noch da. Den gibt es auch noch. Schreit nicht zu Mose, schreit zu Gott. Der kann helfen. Und es ist interessant, dass dieser Anti-Muffensatz, fürchte dich nicht, also den Ausdruck habe ich wirklich von woanders her, den habe ich nicht selber erfunden, der verändert unseren Blickwinkel in kritischen Situationen. Weil Angst fördert nicht nur unsere Verdauung, sondern Angst verengt auch unseren Blickwinkel. Und ihr kennt das wahrscheinlich alle, wie ein Kaninchen angsterfüllt auf die Schlange starrt. Die Schlange starrt zurück. Aber das Kaninchen hat keine Chance, den Blick zu wenden und vielleicht den Fluchtweg zu erkennen vor der Schlange. Es bleibt stehen, guckt die Schlange an und die Schlange beißt zu. Das macht Angst, verengt unseren Blickwinkel. Angst und Enge hängen auch sprachlich ein wenig zusammen. Fürchtet euch nicht, das ist so wie den Klagepsalmen, dieses Aber, das am Ende der Klagepsalmen immer zu lesen ist. Da beklagt sich der Psalmbeter über Gott und Nebel, ja, auch Gott und die Welt. Und was alles passiert und wie schlecht es ihm geht. Und dann kommt aber immer am Ende der Klagepsalmen ein Aber. Auch wenn es nicht als Aber steht, man kann sich's denken, dem Beter fällt ein, Mensch, Gott ist ja auch noch da. Und dann enden ganz viele Klagepsalmen mit Lobpreis. Verrückt eigentlich, aber es ist tatsächlich so. Genauso wie Mose den Blick auf Gott lenkt, von der Schlange, also sprich dem Pharao, dem ägyptischen Heer, weg auf Gott, lenkt der Beter der Klagepsalmen seinen Blick von dem, was ihm schlecht jetzt ergeht, auf Gott hin. Übrigens, diese Ermutigung, fürchtet euch nicht oder fürchtet dich nicht, wenn sie in der Einzahl steht, kommt über 400 Mal in der Bibel vor. Also anscheinend brauchen wir Menschen diese Ermutigung, immer wieder und in ganz vielen Situationen. Denn in unserem Leben bekommen wir es einfach mit der Angst zu tun. Dinge, die uns gar nicht gefallen, Dinge, die wir erleben, die vielleicht auch bedrohlich sind, die auch vielleicht auch unser Leben bedrohen, dann brauchen wir diese Worte. Fürchte dich nicht. Also in unserer Ehe musste ich mich nie fürchten. Das kann ich jetzt hier auch bezeugen. Aber es gibt natürlich Dinge, auch in meinem Dienst als Pastor, die einen wirklich das Fürchten lehren können. Oder auch im Leben. Und da hat Gott eben zu uns immer wieder gesagt, fürchte dich nicht, sei still. Ich werde für dich, für euch streiten. Diese Ermutigung hilft uns, nicht mehr auf das zu schauen, was Angst macht, sondern eben auf Gott selbst. Wir brauchen nicht mehr klagen, wir brauchen nicht mehr jammern, wir brauchen nicht mehr schimpfen, wir brauchen auch nicht mehr die Schuld auf irgendwelche anderen Leute schieben, sondern wir können das, was uns Not macht, mit Gott selbst besprechen. Fürchtet euch nicht. Der Herr wird für euch streiten. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung schon gemacht habt, in eurem auch geistlichen Leben, dass ihr Dinge einfach auch Gott überlassen habt, dass er sie ändert. Wir leben in einem Land, wo wir gern was tun und wo wir uns auch über unser Tun definieren. Aber manchmal müssen wir still sein. Wir haben das Versprechen von Gott, dass er uns hilft. Er hat uns nicht versprochen, dass wir nicht in brenzlige Situationen kommen. Aber er hat uns versprochen, dass er uns da hilft, dass er da ist, mittendrin ist, so wie der gute Hirte mitten im finstern Tal da ist. Psalm 23, Vers 4. Selbst wenn uns, um im Bild zu bleiben, die Wasserwogen meterhoch bedrohen, uns das Wasser bis zum Hals steht, ist ja auch so eine Redewendung, die es gibt, ist Gott doch viel größer mit seiner Macht und seiner Hilfe. Und wir finden besonders im Jesaja-Buch so einige Verse, ich habe sie euch aufs Impulsblatt geschrieben, die da an der Stelle unwahrscheinlich ermutigend sind. Einmal einer zur Auswahl. Jesaja 43, 1 bis 3. Habt keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen, die Flammen werden dich nicht verzehren, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Das sind drei Verse, die schon ganz vielen Menschen wirklich Mut gemacht haben, mir auch schon. Und da gibt es noch im Jesaja-Buch ein paar mehr davon. Elke und ich haben immer wieder das Eingreifen Gottes erlebt. In unseren 40 Jahren. Und ich denke, das wird auch sich nicht groß ändern. Es war nie so spektakulär wie bei den Israeliten damals am Schilfmeer. Wir mussten nie durch geteiltes Wasser gehen. Abgesehen davon können wir beide schwimmen. Aber wir haben erlebt, wie Gott Menschen verändert, wie Gott Situationen verändert, wie Gott Rahmenbedingungen verändert, ohne unser Zutun. Das fand ich unwahrscheinlich spannend. Und dabei sind wir beide, Elke und ich, und das habt ihr habt uns ja jetzt erlebt, Menschen, die gern anpacken, die gerne prägen, die gerne Dinge auch entscheiden und voranbringen. Und da war das schon eine schwierige Lektion für uns gewesen und immer noch, manchmal stille zu sein. Nicht wir sollten etwas tun, sondern Gott wollte etwas tun. Und wir sollten darauf warten. Und das war mir ganz schön schwer. Aber es hat sich eigentlich immer gelohnt. Weil Gott kann viel besser Dinge verändern, als wir das könnten als Menschen. Aber wo ist die Grenze jetzt zwischen Abwarten und selber handeln? Bei den Israeliten war es klar, die mussten abwarten. Denn selber handeln konnten sie nicht. Ja gut, hätten sie gekonnt, aber es hätte nichts gebracht. Und es wäre sicher auch überzogen, wenn wir so einen Satz, den Mose den Israeliten in der Situation zuspricht, immer und in jeder anderen Situation auch auf uns beziehen würden. Gott kämpft für dich, du sei still, bleib nur ruhig sitzen, ich mache alles für dich. Wenn man daraus ein Prinzip macht, das für jede Lebenslage dann anzuwenden ist, dann wird man manchmal Gottes Wirken eben nicht erleben. Weil manchmal muss man auch selber handeln. Gott erwartet das ja auch von uns. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Prediger, der sonntags auf die Kanzel geht, völlig unvorbereitet und einfach sagt, ich vertraue dem Heiligen Geist, er wird reden. Und der Heilige Geist hat auch gesprochen. Er hat gesagt, du bist faul gewesen. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Dasein als Pastor vielleicht 3 oder 4 Mal wirklich spontan predigen müssen dürfen, ohne Vorbereitung. Aber das waren Ausnahmesituationen. Sonst kann ich euch versprechen, habe ich mich immer, wenn ich hier stehe, auch vorbereitet. Trotzdem vertraue ich dem Heiligen Geist, dass er Dinge sagt, die ich vielleicht vorher nicht so gedacht habe. Aber wie können wir diese Grenze finden zwischen Abwarten und Handeln? Vielleicht 2 Gedanken dazu ganz kurz noch. Zum einen gilt immer, Gott tut nur das, was nur er tun kann. Was wir als Menschen tun können, überlässt er uns. Und das finde ich eine wichtige Unterscheidung. Ja? Nur manchmal glauben wir, mehr tun zu können, als wir wirklich können. Und tun dann vielleicht doch Dinge, die wir lieber Gott überlassen hätten. Und wir sollten auch tunlichst vermeiden, Gott nachzuhelfen in seinem Tun oder ihm vorzuschreiben, was und wie er handeln soll. Darauf hört Gott in der Regel eigentlich nie. Aber auf der anderen Seite überlässt Gott uns die Dinge, die wir tun können. Ich kann zum Beispiel eine Predigt vorbereiten und eine Predigt halten. Aber was in euren Herzen daraus entsteht, kann ich nicht machen. Muss Gott tun. Und er tut es auch. Das weiß ich. Ja. Wenn ich aber davon ausgehe oder wenn ich gerne möchte, dass ihr eine Veränderung erlebt in euren Herzen, dann manipuliere ich euch. Und das ist nicht Gottes Wirken. Und ich kenne viele Predigten, die sehr manipulativ sind. Nur als Beispiel aus meiner Erfahrung heraus auch. Und das andere, manche Verheißungen sind an eine Bedingung gebunden. Als Mose die Zusage bekommt, dass Gott für ihn streitet, musste er, bevor Gott das Meer geteilt hat, seinen Stab ausstrecken. Das heißt da in Vers 16, halte deinen Hirtenstab hoch, strecke ihn über das Meer aus und teile es. Dann sollen die Israeliten hindurchgehen. Was wäre gewesen, wenn Mose das nicht getan hätte? Wenn er seinen Stab nicht ausgestreckt hätte? Ich weiß, das ist eine ganz hypothetische Frage. Er hat es ja getan und alles gut. Ne? Aber er musste es eben tun. Das wenige kleine bisschen an diesem Riesenwunder, das da geschieht, musste er tun. Nämlich seinen Stab ausstrecken. Wäre er da nämlich stille geblieben, wäre nichts passiert oder was ganz Schreckliches. Diese beiden Hilfestellungen sind so ganz einfache Gedanken zu dem Thema, wann muss ich still sein und wann muss ich was tun. Das sind 2 Maßstäbe, die helfen da. Beim Umgang mit Gottes Zusagen dürfen wir nämlich eins auch nicht verwechseln. Seine Liebe, seine Zusagen sind bedingungslos gegeben. Aber ihre Wirkung entfaltet sie oft erst dann, wenn wir bestimmte Bedingungen einhalten. Und deswegen müssen wir manchmal ganz genau hinschauen und dürfen nicht einfach auch so eine biblische Verheißung aus dem Zusammenhang herausnehmen und wundern uns dann, wenn nichts passiert. Ich möchte zusammenfassen. Es ist nicht schwer, glaube ich, an Gottes Hilfe zu glauben, wenn alles so läuft, wie man es erwartet oder wie man es erhofft. Also wenn das Leben so geschmiert dahinläuft, ist es überhaupt kein Problem zu sagen, ja, wir haben einen Gott, der hilft, der ist da, der ist in meinem Leben präsent und alles ist, ja, alles wunderbar. Aber wenn das Leben plötzlich stürmisch wird und gefährlich und für mich bedrohlich, ihm dann zu vertrauen, ist schwer. Und das genau mussten die Israeliten, glaube ich, auf der Wüstenwanderung auch lernen. Ihrem Gott, der sie aus der Sklaverei herausgeführt hat, aus Ägypten, zu vertrauen. Dass es auch in schwierigen Situationen, bedrohlichen Situationen, die einzige Sicherheit ist. Nämlich die Zusage Gottes, ich bin auch noch da. Vergiss mich nicht. Und irgendwann kommen dann wahrscheinlich auch wir an diesen Punkt, wo wir entdecken müssen, egal wie turbulent und stürmisch unser Leben gerade abläuft, Gott sagt, ich bin auch noch da. Und ich glaube, wir lernen Vertrauen nur in solchen Situationen. Wir lernen Vertrauen nicht, wenn alles glatt läuft. Weil da brauchen wir eigentlich auch gar nicht viel Vertrauen haben. Und so wie die Israeliten eben in diesen Krisensituationen in der Wüste gelernt haben, ihrem Gott zu vertrauen, so ist es in unserem Leben auch. Und wie lernen wir, Gott zu vertrauen? Indem wir darauf schauen, wer er ist, was er tut, was er getan hat, was er in unserem Leben schon getan hat. Wenn wir ihn anbeten, ihn loben und preisen. Und wisst ihr, die Israeliten haben die ganze Wüstenwanderung nur rumgejammert. Ich weiß nicht, wie oft ist das Wort murren, so steht es in der Bibel, aber murren ist nichts anderes wie rumjammern, wie rummosern. Wie oft es da steht, aber sie haben es andauernd gemacht. Und immer wenn Schwierigkeiten kamen, ja, wir wollen wieder zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurück, da war es so schön, da gab es genug zu essen. Ja, aber da gab es auch Sklaverei, da gab es Ausbeutung, da gab es Unterdrückung. Und das haben sie dann wieder vergessen. Aber wir dürfen erkennen, Gott ist auch noch da. Und das sorgt so ein Stück weit auch für Gelassenheit. Und es sorgt auch ein Stück weit dafür, auch mal stille zu sein, und Gott tun lassen, was nur er tun kann. Und es macht den Kopf frei für das, was Gott zugesagt hat und was wir vielleicht dann doch als nächstes tun sollen oder müssen oder dürfen. Lasst uns Gott anschauen, seine Größe und seine Herrlichkeit.